Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Es hatte sich abgezeichnet. Schon im vergangenen Jahr war die Sonderregelung ausgelaufen, die viele streng orthodoxe Männer in Israel von der Wehrpflicht befreit, wenn sie in einer Yeshiva, einer Torahschule sind und diese Befreiung beantragen. Die Regierung hatte es nochmal verlängert für einige Monate, aber seit diesem Montag war es das. Die Wehrdienstbefreiung für streng religiöse Männer ist abgelaufen, auch die finanzielle Unterstützung des Staates für diese Männer. Und die Regierungskoalition hat es eben nicht geschafft, sich auf ein neues Gesetz zu einigen. Das Thema ist sensibel. Viele Menschen im Land empfinden dieses Privileg als ungerecht. Allerdings haben streng orthodoxe Parteien in der israelischen Politik nicht unbeträchtlichen Einfluss, weil es ohne ihre Stimmen oft keine Regierungsmehrheit gibt. Was bedeutet es jetzt für die Haredim, die streng orthodoxen in Israel, wenn die Wehrdienstbefreiung ausgelaufen ist? Das habe ich besprochen kurz vor der Sendung mit unserer Korrespondentin in Israel, Bettina Meyer. Frau Meyer, theoretisch etwa 60.000 junge Haredim könnten demnächst für die israelische Armee gemustert werden. Da ist natürlich die Frage, wird das jetzt auch passieren?
Also ganz so schnell geht's nicht. Es wird hier in den Medien immer sehr viel darüber diskutiert, dass diese Frist ausgelaufen ist, diese Ausnahmeregelung, dass ja Yeshiva-Studenten, also Schüler, die die Tora studieren, ausgenommen sind vom Wehrdienst, dass das jetzt dann Konsequenzen hat. Was passiert ist, zumindest mal damit es auf dem Papier stimmt, sind, dass Einzugsbescheide verschickt wurden. Das sind aber Bescheide, die schon mal früher verschickt wurden, die dann aber ausgelaufen sind wegen dieser Regel und die jetzt einfach neu aufgesetzt sind, das aber nicht im großen Stil passiert, auch wenn das Militär mittlerweile selbst schon überlegt, wie sie überhaupt mit einer höheren Zahl an Rekruten aus der ultraorthodoxen Gesellschaft überhaupt umgehen würde, weil die im Grunde mit ganz anderen Voraussetzungen ja auch ankommen. Also das dürfte alles noch sehr lange dauern. Und dazu kommt noch, dass jetzt eine Parlamentspause begonnen hat heute und die eben noch bis Mitte Mai andauert und dann die Parteien gesagt haben, dass sie nochmal einen Versuch wagen wollen, ein neues Gesetz auf den Weg zu bringen. Und da schauen jetzt alle hin. Also das könnte halt sein, dass die Regierung dann nach der Parlamentspause nochmal versucht, die Ausnahmeregelung in ein Gesetz zu gießen. Und dann wäre das alles sowieso erledigt.
Neben der Möglichkeit, sich von der Wehrpflicht befreien zu lassen, bekommen streng orthodoxe Männer für ihr Torahstudium so eine Art finanzielle Unterstützung vom Staat. Das fanden und finden viele ungerecht in Israel. Welche Rolle hat das in den Diskussionen gespielt in den vergangenen Monaten?
Ja, also vor allen Dingen die israelische Gesellschaft, also die säkularen Juden, die haben sich immer wieder darüber aufgeregt, dass sie im Grunde nichts zur Gesellschaft beitragen, dass viele ultraorthodoxe Männer nicht arbeiten gehen, dass sie keine Steuern zahlen. Vielleicht, ich habe sogar mal hier eine Zahl, also der Anreiz, überhaupt eine Yeshiva zu studieren, man bekommt dann einfach 1.350 Euro so im Schnitt so in die Hand. Nur wenn man eben die Tora studiert, nicht arbeiten geht, man bekommt dann noch Mietzuschüsse, Ermäßigung bei der Stadtsteuer, Hilfe bei der Kinderbetreuung. Also es wird schon sehr staatlich unterstützt. Ja, und insofern ist der Anreiz halt auch nicht so groß, das daran etwas ändern zu wollen, aus Sicht eben der Haredi. Aber es ist interessant, dass sich daran auch wieder etwas ändert. Also, dass viele durch den 7. Oktober auch sehr berührt sind von den Schicksalen auch der Geiseln. Einige haben auch es zum Anlass genommen, eben für die Geiseln zum Beispiel zu beten und ja, sich deshalb auch mit dem Thema sehr beschäftigt. Und ja, sie werden eben als Opfer gesehen, die Geiseln. Das ist hat auch eine wichtige religiöse Bedeutung. Es hat aber noch nicht dazu geführt, dass jetzt in Massen ja ultraorthodoxe Männer gesagt haben, wir wollen in den Wehrdienst eintreten. Aber es scheint eine Veränderung zu geben, dass immer mehr sich dazu bereit erklären würden und dass es auch keine Schande mehr ist. Es galt bisher als eine Schande, zum Beispiel in Uniform durch Bnei Brak, das hier ein religiöses Viertel in Tel Aviv zu laufen. Das ist mittlerweile akzeptiert.
Würden Sie denn sagen, der 7. Oktober und der darauffolgende Gazakrieg, das alles hat den Druck erhöht auf die strengen Orthodoxen in der Gesellschaft in Israel?
Das hat auf jeden Fall den Druck erhöht, denn es sind ja auch viele hunderttausend Reservisten, also Männer in Israel eingezogen, Männer und Frauen eingezogen worden, die nicht im aktiven Wehrdienst eigentlich sind. Das sind einfach ganz normale Menschen, auch ältere, die schon im Arbeitsleben stehen. Und ja, und viele von denen, oder es sind ja auch viele Soldaten bisher gestorben. Und da ist eben der Druck eben sehr groß, dass ein Teil der Gesellschaft überhaupt nicht Wehrdienst leisten muss. Der ist schon sehr groß. Man muss aber auch sagen, es gibt tatsächlich ja einen Freiwilligendienst, der nennt sich SACA. Das sind Ultraorthodoxe, die am 7. Oktober, nach dem 7. Oktober und auch jetzt immer noch eben die Leichen eingesammelt haben der Getöteten, eben von den Angriffen der Hamas, die wirklich Tag und Nacht gearbeitet haben, um die Menschen zu identifizieren, die eine große Arbeit geleistet haben. Und auch das hat in der ultraorthodoxen Gesellschaft für Aufmerksamkeit gesorgt. Und es gibt auch Überlegungen in der Regierung, die eventuell zu einer Art Armeeeinheit zu machen.
Mhm. Der Anteil der streng Orthodoxen wird ja perspektivisch größer werden in der Gesellschaft in Israel in den kommenden Jahren und Jahrzehnten. Aber natürlich bleibt es trotzdem eine Minderheit. Aber wie groß ist der Einfluss der streng Orthodoxen auf Politik und Gesellschaft und wie hat er sich verändert in den vergangenen Jahren?
Also wenn man das mal in Zahlen gießt, dann kann man sagen, dass ungefähr heute der Anteil der ultraorthodoxen Bevölkerung an der Gesamtbevölkerung 13% beträgt. Und das soll aber in zum Beispiel 20 Jahren sollen es 20% sein, dann 32% in 40 Jahren. Also das ist ein steiler Anstieg, natürlich auch, weil die ultraorthodoxen ja tendenziell mehr Kinder haben als die säkularen Juden. Also im Schnitt haben die 4 Kinder. Und deshalb wird das immer weiter zunehmen und auch immer größerer Teil der Gesellschaft werden. Aber schon jetzt ist davon die Rede, dass eigentlich die Ultraorthodoxen auf dem Höhepunkt ihrer Macht sind, weil sie natürlich als Partei, es gibt die ultraorthodoxen Parteien, eben Teil der Regierung sind und auch dafür gesorgt haben, dass Netanyahu an die Macht kommen konnte. Also sind ein wichtiger Teil der israelischen rechtsreligiösen Regierung. Ohne sie könnte Netanyahu auch hier nicht das Zepter in der Hand halten. Und dann wird auch schon drüber gemunkelt, ob nicht diese Debatte über die Wehrpflicht vielleicht sogar die Regierung eines Tages stürzen könnte.
Im Alltag haben streng Orthodoxe und ich sag jetzt mal der Rest der israelischen Gesellschaft ja eher wenig Berührungspunkte. Und da frage ich mich tatsächlich, wie blickt man aufeinander? Also wie blicken die streng Orthodoxen auf die Mehrheitsgesellschaft und wie blickt die Mehrheitsgesellschaft auf die streng Orthodoxen in Israel?
Also natürlich gibt es zum einen mal die Wut und die Forderungen, dass eben dieser Teil der Gesellschaft der Ultraorthodoxen, die sich auch sehr abgesondert haben und isoliert haben von der säkularen Gesellschaft hier, dass die einfach mehr beitragen sollen. Und diese Wut und Aufregung darüber, dass sie nicht genug beitragen, das Tora-Studium sei jetzt kein Beitrag eben für die Bedingungen oder für die Bedingungen, die wir im Krieg haben, das ist das eine. Es gibt aber auch Berührungspunkte, die jetzt sich durch den Krieg gezeigt haben, also durch die vielen Opfer eben auch in der israelischen Gesellschaft, für die ultraorthodoxe Gesellschaft auch sehr viel Mitleid empfindet. Es sind ja übrigens auch in den Städten rund um den Gazastreifen ultraorthodoxe Gemeinden auch mit angegriffen worden. Es sind auch ultraorthodoxe gestorben bei den Angriffen. Und natürlich hat das auch diesen Teil der Bevölkerung nicht kalt gelassen. Und natürlich ist das ein großes Thema. Es ist auch interessant, es gibt ja auch ultraorthodoxe Medien, die darüber berichten. Und da wird sehr unterschiedlich berichtet. Und das hat einen großen Einfluss auch auf die Denkweise der Menschen. Also da war zum Beispiel eine Zeitung, die mal geschrieben hat, wer am Schabbat zum Nova-Festival geht, das war ja am Schabbat, und sich vielleicht in letzter Minute dagegen entschieden hat, um den Schabbat zu wahren, ja, der ist sowas wie ein Held. Also das fand ich eine sehr interessante Schlagzeile. Also da wurde es am Anfang noch auch verurteilt, wenn man überhaupt unter den Opfern war. Das hat sich so verändert, auch in der Medienberichterstattung der ultraorthodoxen Medien hinzu, also die Helden der Saka-Einheit, die eben auch die Opfer identifiziert haben, die etwas beigetragen haben. Und es gab dann auch tatsächlich Bestrebungen in vielen Yeshiven, wo dann gesagt wurde, ihr müsst jetzt nicht 16 Stunden am Tag, sondern 20 Stunden am Tag die Tora studieren. Das ist unser Beitrag für den Krieg. Also das ist eine ganz andere Sichtweise. Und insofern sieht die ultraorthodoxe Gemeinde schon, dass sie einen Beitrag leistet, aber die säkularen Juden wünschen sich halt noch mehr Beiträge.
In diesen Tagen ist die Sonderregelung ausgelaufen, die viele streng orthodoxe junge Männer vom Dienst in der israelischen Armee befreit. Darüber habe ich gesprochen mit Bettina Meyer in Tel Aviv.